KinoCast.
Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Wir nehmen heute am 28. September auf und wir, das ist meine Wenigkeit, der Erik und der Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Hallo. Na, alles klar. Startbereit.
Das hier ist Hallo Thomas. Hallo.
Alles klar. Es ist schon wieder Freitag. Es ist wieder diese Bar.
Genau.
Hab letztens versucht, da hatten wir bei einer Firmenfeier, gab es Karaoke. Habe ich versucht, 3 Leute zu finden, die mit mir das machen. Weil ich bin da relativ textfest. Wir hatten das in der alten Heimat in Gera. Da war auch immer Karaoke. Da haben wir das mit 3 Leuten zusammen gemacht. Das ging gut. Ja, na gut, das nur am Rande.
Das ist eine sehr spannende Geschichte.
Wir haben, ja, wie das Leben manchmal spielt, ne? So, das ist auch unser Filmtitel der Woche, unsere Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart, die wir vergangene Woche zu sehen bekommen haben. Eine französische Dramedy. Und darüber sprechen wir dann gleich. Dann gibt es natürlich die Kinocharts und die Neustarts der Woche. Mal schauen, was da so dabei ist, was diese Woche anläuft. Und dann haben wir noch irgendwelche Überraschungsserien, die noch nicht im Dokument stehen. Aber der Chris hat was geschaut. Ich glaube, den Milliardärsbunker hat er geschaut.
Ich trage es doch gerade
schon ein. Noch, na, ich sehe es noch nicht im gemeinsamen Dokument. Und noch irgendwas. Lasst euch überraschen. Ach, Schläferz habe ich geguckt. Genau, da kann ich auch noch was erzählen. Ja, Schläferz war quasi ein Film, der im Spanischen unter dem Fake-Titel Alien 3 erschienen ist. Auf Video damals, auf VHS. Und der aber in Wirklichkeit Biohazard heißt und ist eine ganz lausige Low-Budget-Produktion gewesen. Ja, da kann ich auch noch was erzählen. Butterfly steht jetzt drin. Serie. Okay. Ja. Wie das Leben manchmal spielt, das ist ein Film, der hat ähnlich wie der Schläferz auch ein bisschen Titelwirrwarr, würde ich es mal nennen. Der heißt Original, im französischen Original, Marie-Line et son juge. Im Deutschen eben, wie das Leben manchmal spielt. Im Englischen, der englische Verneintitel ist Take a Chance on Me. Also, wenn ihr da irgendwo vielleicht in einem anderen Land seid und der Film läuft oder ihr habt ausländisches Fernsehen, also das ist schwer zu, ja, ist also ähnlich wie bei dem Film Ziemlich beste Freunde, der heißt ja im Original irgendwie Les Intouchables oder so. Da struggle ich auch jedes Mal, wenn ich überlege, wie war denn jetzt der deutsche Titel, weil mir immer noch der Originaltitel einfällt und es keine wörtliche Übersetzung ist. Haben wir nachher bei den Kinocharts auch ein paar Beispiele. Wie das Leben manchmal spielt, handelt von Marie-Line, gespielt von Luan, der Sängerin. Avenir und so, ne? Schöne Popsongs. Sie ist eine Kellnerin und sie leben im Norden von Frankreich in Le Havre, haben wir rausbekommen. Nachdem manche AIs uns in falsche Richtungen gewiesen haben.
Einmal quer durch Frankreich haben die uns geschickt.
Wir befinden uns in Le Havre und ja, wer sich ein bisschen auskennt, also gerade so diese Küstenstädte, denen geht es nicht mehr allzu gut. Denn ich sag mal so, Schiffsbau ist jetzt auch nicht mehr so das Thema. Das ist alles, wird alles übernommen von irgendwelchen asiatischen, ja, Großreedereien. Also da ist nicht mehr viel, da ist eigentlich nur noch so ein bisschen Fischfang, obwohl man das eigentlich auch eher so Beschäftigungstherapie ist, weil mittlerweile ist es eigentlich günstiger, man kauft das fertig ein von den großen Fischereien. Aber naja, also denen geht es nicht allzu gut. Man sieht, ja, die Marie-Line lebt zusammen mit ihrem Vater. Ihr Vater ist, der hat einen Berufsunfall gehabt, hat nur noch ein Bein und der hat auch am Hafen mal gearbeitet. Und der erfährt auch, dass vielen seiner ehemaligen Kollegen entweder auch was Schlimmes passiert ist, weil die Hafenarbeit ist halt irgendwie gefährlich. Ich weiß nicht, was da der Arbeitsschutz sagt und so. Aber ja, er ist zu Hause, er ist halt ziemlich, ja, deprimiert, verlässt halt nicht mehr so das Haus, lässt sich von ihr bekochen, ist aber immer trotzdem noch ein ganz netter. Aber er will halt einfach nicht mehr rausgehen, weil er sich auch nicht so zeigen will und er sieht auch keine Notwendigkeit mehr, vor die Tür zu gehen. Und Marie-Line arbeitet in einem kleinen Restaurant, in einem Café als Kellnerin und trifft dort, das hat der Chris gar nicht gesehen, weil er nach draußen war, das war eigentlich eine sehr süße Szene. Sie kellnert dort das eine Mal und da sitzen drei Jungs an dem Tisch und mit dem einen hat sie so ein bisschen Blickkontakt Und dann kommt es auch zu einem kurzen Gespräch und sie kommt sich dann auch näher und er fragt sie was, wie lange sie noch an dem Tag arbeitet. Und sie landen dann natürlich im Bett, denn wir befinden uns ja in einem französischen Film und nicht in irgendeinem amerikanischen, wo man erst dreimal daten muss. Und ja, sie sind dann halt irgendwie zusammen, aber es gibt zwischen den beiden so einen fühlbaren Klassenunterschied, denn also er studiert und ist schon so ein bisschen gebildeter. Er ist Filmfan und mag sehr viele, ja, er schaut sehr viele Filme, deswegen er will auch, hat einen Traum nach Paris zu gehen, um dort Regisseur zu werden oder im Film, in der Filmbranche zu arbeiten. Und jedes Mal, wenn er irgendwas referenziert, irgendeinen Film, kann sie überhaupt nichts damit anfangen. Also sie guckt eher so Reality-TV und sowas und ja, sie kommt damit nicht so richtig, also er ist zusammen, wenn sie zusammen sind, klappt alles super, im Bett läuft super und alles, aber jedes Mal, wenn er mit ihr irgendwo unterwegs ist, bei seinen Freunden, haben sie dann mal so eine Party und sowas und da ist sie immer so ein bisschen außen vor, weil die reden über Sachen, die sie nicht versteht und wenn sie irgendwas anbringt, wird dann eher so, ja, okay, was, du guckst hier so Reality-TV und so. Und deswegen, also es ist manchmal so ein bisschen auch peinlich für ihn, wenn er mit ihr unterwegs ist und er ghostet sie dann, weil ja irgendwie hat er keinen Arsch in der Hose, das mit ihr mal auszusprechen. Und sie läuft ihm dann so ein bisschen nach, weil dadurch, dass er sich nicht mehr meldet, weiß sie ja halt auch nicht, wie sie dran ist und sie macht sich halt immer noch Hoffnung. Und dann kommt es eines Tages mal zu einer Konfrontation, da ist er nämlich bei ihr im Restaurant wieder und sie stellt ihn da zur Rede und da passiert ein bisschen was. Also sie schmeißt dann ihr Tablett aus Versehen, lässt sie fallen auf so einen wichtigen Gast, der jeden Tag kommt, der da immer so in seiner Ecke sitzt und einen Whisky trinkt und jede Menge Akten vor sich hat und die durcharbeitet. Und ja, daraufhin wird sie rausgeschmissen und weil sie ihm dann auch noch auflauert und da ein bisschen was, also ihrem Ex-Freund auflauert und ein bisschen was passiert, kommt sie vor Gericht und siehe da, der Richter ist dieser Mann, dem sie die ganzen Sachen drüber gekippt hat, wo auch noch ein paar üble Worte gefallen sind. Und ja, als sie dann eine Strafe aufgebrummt bekommt, also sie bekommt dann eine Bewährungsstrafe, weil da ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen Körperverletzung, steht da im Raum und so und Schmerzensgeld, weil er auch eine Halskrause tragen muss. Sie trifft dann den Richter zufällig mal auf der Straße wieder und stellt ihn da zur Rede, ja, wie soll ich das jetzt machen hier? Ich habe jetzt meinen Job verloren, weil mein Chef mich gefeuert hat wegen der Geschichte und ich kann jetzt die 1500 Euro, ich weiß nicht, wie ich die überhaupt aufbringen soll, wie stellen sie sich das vor und so weiter. Und er lässt sich dann irgendwie so erweichen und sagt dann, ja komm, dann ich brauche eine Fahrerin, du darfst mich fahren. Was ganz süß klingt auch, klingt alles so ein bisschen auch wie ziemlich beste Freunde. Also werden schon einige Mechanismen bedient auch so, ja, dass er quasi so eine Hilfe engagiert, die quasi völlig anders ist als er. Er ist halt gebildeter Richter und kennt sich aus in der Welt und sie ist so völlig die Naive, die sich für nichts interessiert und wirklich sich so brieseln lässt von Sachen. Und sie holt ihn dann ab mit ihrem zerlatschten Renault Twingo, also nicht den neuen, sondern den alten mit den Klubschaugen und ja, fährt ihn dann immer rum und durch die Gespräche miteinander kommen die beiden sich auch irgendwie so ein bisschen näher. Das heißt, das, was ihre, also ihre naive Art, die aber sehr, ja, sie ist sehr, sehr hilfsbereit, ja, sehr, sie denkt sehr viel an andere. Man sieht das ja auch an ihrem Vater, wie sie sich da kümmert. Und sie ist halt nicht dumm. Sie ist halt nur quasi in diesem Umfeld groß geworden, wo ihr halt niemand gezeigt hat, dass sie andere Möglichkeiten hat. Und das versucht dann auch der Richter so ein bisschen aus ihr rauszukitzeln. Und die beiden kommen sich dann auch näher. Und viel mehr möchte ich dann mal nicht erzählen. Und sie hilft dem Richter dann auch ein bisschen mit seinem Leben besser klarzukommen, weil er natürlich durch seine analytische Denkweise eher ja, Sachen zu oft hinterfragt und lieber Sachen nicht macht, als vielleicht ein Risiko einzugehen. Und ja, sie hilft ihm dann auch diverse Male. Und das ist eigentlich da alles so, oder? Habe ich jetzt nichts? Nö, ich glaube, das...
Es ergibt sich eine schöne Synergie zwischen den beiden, möchtest du sagen?
Ja, genau. Ja, das kommt ja auch im Film. Du hast ja was aus dem Film verwertet. Hat sie ein Wort gelernt. Hm? Was möchtest du sonst noch sagen?
Och, das ist halt ein Filmchen, ist der schon so ein bisschen Feel-Good-Movie geht, der nicht jemandem wehtut oder überhaupt niemandem wehtut, der halt, ja, ganz angenehm erzählt ist, in einem angenehmen Tempo. ja, ein paar charmante Szenen hat. Ja, jetzt nicht hier so, oh mein Gott, bester Film des Jahres, aber auch nicht, oh Gott, der letzte Scheiß. Also ganz nett. Ich habe ja dieses leicht assige, was Luan da verkörpert, fand ich schon sehr lustig irgendwie. Das haben sie ganz gut hingekriegt. Die war ja auch zuletzt, ne, beim Eurovision Song Contest 2025 war sie auch dabei. Hm. Wir erinnern uns, die ist 28 auch erst. Ich dachte, dass sie auch tatsächlich schon älter ist. Aber ja, war ein cooles Stückchen Film, nettes Stückchen Film. Mal wieder typischer Film nach dem Motto, hätte ich ohne Sneak nie gesehen. Muss man ja auch ganz deutlich sagen. Ja, ansonsten tut kein weh. Ich fand den Richter ganz witzig.
Ah, okay. Das war auch so plötzlich zu Ende hier. Ja, ja, ich fand's einen sehr schönen Film. Also war sehr gut gemacht. Hatte wirklich viele Anleihen an ziemlich beste Freunde auch, aber hat auch seinen eigenen Flavor hier mit eingebracht, seinen eigenen Geschmack, seinen eigenen Ton in den Film. Und ich fand es auch schön dargestellt, was halt auch wichtig ist, so für Eltern, wie sie vielleicht mit Kindern umgehen sollten, dass man den Kindern sagt, hey, du kannst eigentlich alles machen. Ja, also dass man die Kinder nicht irgendwie einbremst und in ihrem Tatendrang oder in ihren Träumen, was sie mal werden wollen, und die da vielleicht sagen, ja, das wird eh nichts und alles hier, die Gesellschaft und bla, und hast du nicht gesehen hier dieses, sondern wirklich, ja, du kannst eigentlich alles schaffen. Also ein bisschen so dieses amerikanische, aber halt hier auch, weil man sieht halt, es ist halt nicht gut, wenn da ja schon am Anfang irgendwelche Barrieren aufgezeigt werden, die vielleicht gar nicht da sind, die vielleicht auf Basis von irgendwelchen Standesdünkel oder von irgendwelchen, ja, auch Presse oder ja, Medien hauptsächlich. Heutzutage gibt es so viele so andere Unterschichten, Fernsehsendungen, die so ganz bewusst, wo sich dann viele damit identifizieren, so nach dem Motto, ja, ich kann ja eh nichts und wenn, dann wäre ich sowas. Und deswegen, ich will ja nicht das Ende verraten, aber das ist, man sieht ja dann, dass es dann doch ja möglich ist, dann diverse Dinge zu überwinden. Ja, ja, der Richter, den wir gesehen haben hier, Michel Blanc, den haben wir auch schon in einigen Filmen gesehen gehabt, also den erkennt man eigentlich, wenn man so ein paar französische Filme gesehen hat, der spielt halt öfters mal mit in diversen Rollen und ja, Luan war super. Ich fand es so schön, Victor Belmondo zu sehen, das ist quasi ihr Love Interest, ihr Ex-Freund. Ne?
Genau. Wobei ich echt sagen muss, also selbst wenn du es nicht gesagt hättest, man erkennt schon die Ähnlichkeit zu seinem Papa.
Ja.
Also fand ich schon krass. Aber gut.
Ja, fand es auch schön, dass er trotz des Namens jetzt nicht hier eine riesen Hauptrolle nun hatte, sondern dass das eher so, ja, ganz normal, er war halt mit dabei, ne, so. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und ja, es ist echt ein toller Film, fand ich, wie das Leben so spielt. Könnte durchaus, also wenn der jetzt im Sommer gestartet wäre, so, oder im Frühjahr, dann wäre das so ein Film für diese ganzen Sommerkinos gewesen und der hätte wahrscheinlich auch so als Sommer-Blockbuster, da kommen ja diese französischen Filme, die so, ja, so bittersüß sind, kommen ja eigentlich sehr gut an in Deutschland. Mhm. Siehe Ziemlich beste Freunde oder was es da nicht alles gab, ne? Aber jetzt so im Oktober, ja, obwohl vielleicht im düsteren, wenn die dunklere Jahreszeit kommt, wenn man da so ein bisschen was zeigt, was so ein bisschen bittersüß ist und ja, vielleicht auch ganz nett. Ja, mal sehen, wie er da so an der Kinokasse performt. Ich glaube, in Frankreich lief der ja schon. Der ist ja, glaube ich, im Mai oder so gestartet in Frankreich. Deswegen bei uns jetzt erst im Oktober. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, den jetzt erst zu bringen. Aber vielleicht war auch die Konkurrenz zu groß mit den ganzen anderen Filmen. Wollte man ihn nicht bringen, weil er natürlich nicht so ein riesengroßer Film ist. Aber vormerken, 2. Oktober. Ja. Da ist ja am 3. Oktober Feiertag, also da könnt ihr mal schön abends ins Kino gehen mit Freundin, Frau, Mann, Freund, Love Interest, keine Ahnung. Schöner Date-Movie auch, finde ich. Ja, kann man zusammen, ja, finde doch, oder? So als Date-Movie.
Ja, das ja. Definitiv, nur
keine Gefahr.
Ich glaube, wir haben ein bisschen Quatsch erzählt über den Victor Belmondo.
Echt?
Ja.
Ich hätte gedacht, dass der...
Seine Eltern sind Paul Belmondo, aber nicht Jean-Paul Belmondo. Und Paul Belmondo ist ein französischer Autorennfahrer.
Okay.
Also da, aber trotzdem, also ich finde trotzdem, dass der dem...
Ah, sein Großvater ist Jean-Paul Belmondo, lese ich hier gerade.
So, guck
Victor
mal.
Victor Belmondo, 15. Dezember 1993 in Boulogne-Billancourt, ein französischer Theater- und Filmschauspieler. Er ist Sohn des Rennfahrers und Schauspielers Paul Belmondo, genau. Und der Großvater ist Jean-Paul Belmondo. Ah, man sieht schon die Ähnlichkeit, also da hat es ja schon mal...
Ja, Großvater dann aber, ja.
Ja, Großvater, okay. Aber ja. Verwandtschaft auf jeden Fall da.
Definitiv. Definitiv.
Ja. Bin gespannt.
Gut. Was geben wir dem Film?
Ich gebe 8 Punkte. Hey, das war wow. Mir sehr gut gefallen. Ich mag ja so dieses französisch bittersüße und war auch ein bisschen ja, französische Lebensart so ein bisschen mit dargestellt in vielen Fällen und so. Das mochte ich sehr.
Im Verleih von Disney Plus oder wie war das? Produktion Disney Plus. Buh!
Naja, war auch mit irgendwie involviert, ja.
Buh!
Mittlerweile,
dass du mich aus dem Kino gegangen bist, wundert mich.
Wieder, ich habe jetzt wieder Disney Plus abonniert, ja. Wir sind wieder Freunde. Also.
Hast du das auch bei Social Media gleich gepostet?
Nö, erstmal. Kann ich ja noch machen. Das wird ja auch hier im Podcast. Also, das kann man ja transkribieren, da steht es ja. Also ich bin wieder zurück bei Disney Plus. Ich habe die App geöffnet, so wie es Jimmy Kimmel gesagt hat und habe ganz oben, wollen Sie nicht doch dabei bleiben, doch geklickt, ja.
Wegen Jimmy Kimmel.
Die finale Folge von Alien Earth, ach so, darüber kann ich vielleicht reden. Konnte ich noch gucken, dadurch, sonst wäre mir entgangen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Ach so, was gibst du?
Ich gebe übrigens 6,5 von 10 Punkten, weil wie gesagt, ein Filmchen, der keinem wehtut, der ganz nett ist, den man auch mal als Date-Movie vielleicht gucken kann. Ganz cool.
Ja, finde schon. Das,
ja, bei dir hat er diesen Frankreich-Bonus. Da
ja, gebe ich ja zu. Und ist halt auch, ich habe mich bloß, ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen höher bewertet, wenn noch so ein paar, also da ist ja nur ein Chanson drin. Ich mag ehrlich gesagt so französische Chansons so mit alles so furchtbar und so. Das sind meistens so ein Gejammer. Das mag ich nicht so. Da war was drin. Ich hätte es eher gefeiert, wenn Luan tatsächlich irgendwie noch, wenn ein Song von Luan drin gewesen wäre. Also nicht, dass sie selber singt. Das wäre vielleicht schwierig gewesen. Da hätte ich vielleicht dann doch abgewertet, weil das dann vielleicht ein bisschen musicalartig gewesen wäre. Aber man hätte es ja schön unterbringen können. Ja, hätte ich gut gefunden. Aber gut. Ja, startet am 2. Oktober. Wie gesagt, das ist bald. Das ist quasi, ja, werden wir bei den Neustarts wahrscheinlich erwähnen. Das heißt, ihr könnt diese Woche reingehen und könnt dann euer eigenes Urteil darüber fällen, wie ihr den Film fandet. Und ich gucke mal kurz, was so die anderen für ein Urteil gefällt haben. Oh, die meisten haben tatsächlich auch 8 Punkte gegeben. Vielleicht liegt es daran, dass ich gleich 8 Punkte gegeben habe, als ich das Ding veröffentlicht habe. Und dann hat ja einmal jemand vorgelegt und dann sagen alle, ach ja, stimmt, recht hat er. Ich gebe auch 8 oder so. Also 8 Punkte haben gerade die meisten gegeben. 7 Punkte ist mit dabei. 6 Punkte haben auch welche gegeben. Chris, hast du 6 oder 7 gegeben, weil du liegst dazwischen?
Ich habe 7 gegeben. Okay. Ich habe aufgerundet.
Du bist die eine Stimme, 7, okay.
Nee, du musst es aktualisieren.
Ah, jetzt erst? Okay, warte mal. Dann.
Ich mache das immer während der Sendung.
Dann refresh ich mal. Ja, jetzt haben 2. Genau. Ja, 6 Punkte haben auch welche, sogar eine Stimme für 5 Punkte, aber weiter runter geht's nicht. Aber die meisten empfehlen den Film trotzdem weiter, also 83% aktuell empfehlen diesen Film weiter. Das ist natürlich schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Ist ja auch manchmal so, gerade wenn der Film nicht so in irgendeine Richtung ausschlägt, dann findet er eigentlich ein großes Publikum und ist vielleicht dann auch ein ganz großer Kinoerfolg. Ja, ich drücke dem Film die Daumen, eine schöne kleine Produktion, bittersüß und ja. Wie lautet der Tipp für morgen, Chris?
Das wäre dann der Tipp für die Sneak 1288 am Montag, den 29.09. Wir rennen tatsächlich auf die 1300 zu. Und der Tipp lautet, mehr als nur ein Speiseplan. Was sind denn eingegangen für Tipps,
Erik? Haben wir das dieses Jahr noch, die 1300?
Ja, 12 Wochen haben wir noch, ja. Ja, das könnte...
Könnte knapp werden. Der Martin tippt nur für einen Tag und da habe ich mir den Trailer angeschaut, nachdem er das getippt hatte, weil ich hatte erst überhaupt keine Idee. Normalerweise haue ich ja gleich irgendwas raus. Hatte überhaupt keine Idee und dann hat der Martin am nächsten Früh, 5.56 Uhr.
Ist vor Weihnachten übrigens noch, ne?
Okay, cool. Dann hat er getippt, nur für einen Tag, da geht es auch um Restaurant und so weiter und ich glaube, der wird's. Also deswegen habe ich ein bisschen was Quatschiges getippt. Es kommt auch tatsächlich, es wird was für den Chris sein und für seine kleine Bluey im Kino, die Küchenspaß-Kollektion. Da kommen irgendwie 4 Folgen von Bluey hintereinander im Mitmach-Kino, wo es darum geht, dass die irgendwas kochen und backen und sowas. Das passt tatsächlich vom Starttermin, wird es theoretisch auch mit reinlaufen. In die.
Nee, tatsächlich nicht, weil der startet nächste Woche.
Naja.
Ah doch, du hast recht, Entschuldigung. Oh Gott, ja. Das also, schneiden wir raus. Warte, ich mache ein Geräusch zum Rausschneiden.
Nein,
ja, Fehler hier rauscutten.
Oh Gott. Fehler machen dich doch menschlich. So. siehst du, ich wäre auch schon als
ich habe 6 Finger an einer Hand, ich so bin KI generiert.
Schon verkündet habe. Nee, also Bluey im Kino und es hat auch noch niemand anders irgendwas getippt. Also entweder wird es Bluey oder nur für einen Tag. Wir werden sehen. Kommt morgen alle in die Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart.
Ich hoffe, dass es Bluey wird. Hast du mal Bluey reingeschaut?
Nur, also nicht aktiv. Also meine Kinder sind da raus aus dem Alter.
Ja, die sind da raus, klar. Aber schau mal rein, es ist wirklich so schön.
Ich habe es nur manchmal
so toll erzählt und
gesehen.
Und nicht so hektisch, sondern ruhig, coole Farben, coole Charaktere. Es ist wirklich eine richtig, blau, richtig, ne? Tolle Kinderserie. Ich
mag blau nicht so. Aber ich kann es verstehen, dass du da eine Affinität hast, ja. Also. Kleiner VfB-Insider-Joke.
Sagt der KSC-Fan. So.
Machen wir weiter. Ich war gestern beim TV Alding, die spielen auch mal blau. Hat mein Sohn gespielt. Es gab einige rote Karten beim Derby gegen Neckar-Rems. Und ich muss sagen, auch wenn die Gegner das nicht so sehen, ich fand sie alle gerechtfertigt. Weil als Trainer, als gegnerischer Trainer und als Co-Trainer darfst du dich nicht so benehmen. Das geht einfach gar nicht, ey. Vor allem, das ist ein Kindermatch. Das geht einfach nicht, ey. Die wären alle keine Profis, die da auf dem Feld stehen. Also, die sollen sich mal nicht so haben. Das ist alles Spaß an der Freude. Naja, gut. Okay, wir gehen mal rüber. Kinocharts und Neustarts.
Kinocharts und Neustarts.
So, die Kinocharts, da habe ich diesmal die aktuellen für Deutschland, also nicht für Stuttgart, die wir ja sonst immer bekommen. Aber manchmal klemmt's, wie heute. Deswegen. Wahrscheinlich kommen die dann nach der Aufnahme erst. Platz 5 in ganz Deutschland ist aktuell Jurassic World Rebirth und hat damit in Deutschland schon 34 Millionen eingespielt. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Also gut, Lilo und Stitch hat 36 Millionen Dollar eingespielt. Ja. Platz 4 ist The Roses, heißt der Film im Original. Da musste ich nachschauen, weil wie der heißt, wie ist der Rosen, die Rosenschlacht, ne?
Die Rosenschlacht. Vor 20 Minuten haben wir drüber gesprochen, mein Freund.
Die Rosenschlacht, war doch richtig, oder?
Ja, ja.
Was sag ich doch? Was lasst mich da aus? Die Rosenschlacht.
Ich lach dich immer aus.
Dann, der liegt übrigens aktuell beim Einspiel 2,3 Millionen. Und dann Platz 3 in ganz Deutschland ist Sound of Falling. Und da musste ich auch nachschauen, weil das ist nämlich unser deutscher Oscar-Kandidat In die Sonne schauen, den ich unbedingt noch sehen will. Mal sehen, ob ich das irgendwie schaffe. Aber der geht 2,5 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich da ins Kino vielleicht kriege ich da mal einen Screener, so Zwinker, Zwinker an neue Visionen. Dann.
Mal Zwinky, Zwonky.
Platz 2 muss ich auch übersetzen. Im Original heißt er, oder im Englischen heißt er The Bad Guys 2 oder The Bad Guys 2, besser gesagt. Bei uns heißt er Die Gangster Gang 2. Hat auch schon 5 Millionen in Deutschland eingespielt. Auch nicht schlecht. Und Platz 1, Downton Abbey, The Grand Finale. Wahrscheinlich das große Finale im Deutschen. Liegt bei aktuell knapp unter 1 Million, also 973.000. Und was ich hier gar nicht mehr sehe, ist hier den Kanu des Manitou. Ist der völlig raus hier? Anscheinend. Aus den deutschen Charts. Komisch. Ist wahrscheinlich so. Aber was startet denn Neues? Was kann denn hier demnächst auf Platz 1 landen, Chris?
Demnächst auf Platz 1 landen? Oh Gott, Momo. Momo interessiert keinen mehr. Was auf Platz 1 landen könnte von den ganzen Dingern? Taylor Swift, die Official Release Party of a Showgirl.
Ach so, nee, machen wir bei Momo erstmal Schritt für Schritt hier.
Ich habe es extra alles durchgeguckt. So. Momo startet, genau, Abenteuerfilm, Neuverfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Michael Ende. Ich weiß gar nicht, wie viel die Neuverfilmung das ist. Ich habe immer zweite? Noch diese... Die zweite Neuverfilmung schon, ja, guck. Oder? Ich glaube, ich habe immer noch das Original
im Kopf. Die erste war das Original und dann gab es mal irgend so ein Ding auf dem ZDF oder Sat.1 oder sowas. Und ich, also die, sag mal, die mir Bekannten. Ich guck mal nach.
Deswegen. Gucken Sie mal nach, ja. Soll ich den nächsten auch noch machen, dann während du nachguckst? Oder?
Nee, bei Michael Ende fällt mir immer das Lied von Tokotronic ein. Michael Ende, du hast mein Leben zerstört. so, warte mal, wo ist denn jetzt hier? Ich habe eh meinen Tab gerade aus Versehen geschlossen hier. Es gibt 4 bekannte Verfilmungen, gibt's. Ein Live-Action-Film von 86, ein Zeichentrickfilm von 2001, eine Serie von 2003 und eine neue Verfilmung von 2025. Also wenn man alles, was animiert ist, rauslässt, gibt es tatsächlich nur das Original 86 und das jetzt.
Okay.
Hier ist mein Tab. Komisch. Ich habe ihn wieder. Wie das Leben manchmal spielt, läuft an. Da steht da Streaming-Start 18.05.23. Also das kann nicht stimmen. Kinostart ist wie gesagt 2.10. Wahrscheinlich war das ursprünglich mal geplant oder ist vielleicht in Frankreich oder wahrscheinlich durch Corona irgendwie verschoben worden oder so. Also französische Tragikomödie mit Luan und Michel Blanc als ausgebrannte Kellnerin. Michel Blanc als ausgebrannte Kellnerin, okay. Bisschen komisch zusammengefasst hier. Ungewöhnliche Freundschaft, ja. Ihr habt es gerade gehört.
Ja, bisschen sehr, sehr, sehr seltsam. Bluey im Kino Küchenspaß-Kollektion hast du vorher schon angesprochen. Kino-Event mit 8 Episoden.
8, okay.
8 Episoden Küchenspaß-Kollektion. Dauert dann 55 Minuten. Das kommt tatsächlich ungefähr hin. Hätte ich schon Bock. Wobei, es steht ja auch sogar aufgelistet, welche das sind. Das kann man auch dann tatsächlich zu Hause schauen. Und ich muss auch sagen, ich kenne fast alle davon.
Und du hast sie geschaut ohne Kind.
Das ist sogar richtig, Erik, genau. Ja. Das stimmt sogar. Ich gucke ja, das auch so für mich.
Ja, ist so eine Feel-Good-Sache, ja, wahrscheinlich. Okay, es startet auch noch nur für einen Tag. Das war dieser getippte Film. Romantisches Drama aus Frankreich und Cannes-Eröffnungsfilm. Okay. Der von einer Frau erzählt, die in ihrem Heimatort auf ihre Jugendliebe trifft. Ja, und soweit ich gesehen habe, die hat ein Restaurant und die, ja, genau deswegen könnte das sehr gut passen. Und wieder ein französischer Film, bin ich, sage ich nicht nein, habe ich Bock drauf.
Ja, super.
98 Minuten, passt.
Ich hätte noch ein Drama mit 139 Minuten. A Big, Bold, Beautiful Journey. Das Fantasy-Liebesdrama mit Margot Robbie und Colin Farrell in den Hauptrollen. Puh, das wäre ein ganz schönes Brett für einen Montagabend. Mhm.
Soll aber ganz gut sein. Und da war diese Szene, diese F-Bomb, die Colin Farrell gedroppt hat im Morgenfernsehen in den USA. Das war zu der Promo zu dem Film. Da saß er mit Margot Robbie da auf dem Sofa. Es läuft auch noch an Color. Ein berührendes Drama über ein junges Mädchen in den 60er Jahren. Mehr Informationen hat kino.de leider nicht für uns hier.
Ja, und The Smashing Machine. Oh, nur 24 Minuten. Der soll richtig gut sein mit Dwayne The Rock Johnson. MMA-Biopic über Dwayne Johnson als Mark Kerr. Mit Dwayne Johnson, nicht über. Als Mark Kerr, der sich in den 90ern in die Spitze der MMA-Welt kämpfte. Davon musste ja, The Rock musste ja dafür abnehmen, Muskelmasse abbauen und alles. Ist auch verrückt eigentlich, aber ja.
Naja, wie geht denn das? Einfach nicht mehr Protein zuführen und nicht mehr trainieren. Oder? Ja, Michael läuft noch an oder Michael. Michael wahrscheinlich eher, genau. Das ist nämlich eine Biopic über die Pop-Ikone Michael Jackson, dargestellt von seinem Neffen Jafar Jackson. Steht gar keine Laufzeit da. Musikfilm. Ja, also wahrscheinlich kommen jetzt einige Musiksachen, denn es kommt auch noch, Chris.
Taylor Swift, the official release party of a showgirl. Dokumentation über das 12. Studioalbum von Taylor Swift. 89 Minuten, da sehe ich ja Kate im D-Box sitzt.
Ja, ich habe es schon in die Gruppe gepostet, als da die
eine. Ja, ich muss schon sehr gelacht deswegen auch. Ja, vielleicht auch steht sie im Gloria 1 Reihe 14, dann kannst du nämlich aufstehen währenddessen und
mittanzen.
Mit Dancen, richtig ja. Abgehen.
A Letter to David läuft auch noch an. Aber was
ist der Doku.
Was ich mich persönlich frage, also bei Depeche Mode M, da gab es ja schon Vorverkauf, der läuft ja erst Ende Oktober. Taylor Swift, die haben ja gefühlt noch viel mehr Fans weltweit mittlerweile durch dieses Phänomen. Warum da kein Vorverkauf war, verstehe ich auch nicht. Oder war da einer, den ich nicht mitbekommen habe zu dem
Film? Es ist kein Juckt, Erik, weil es einfach kein Juckt.
So, okay. Kate, falls du bis hierhin gehört hast, lass mal einen Kommentar da. Sehen wir gleich mal, ob du hörst. Ja, okay, das waren die Neustarts der Woche. Ey, es ist echt ein buntes Programm. Da ist ja alles dabei. Ja, es fehlt definitiv noch irgendein, obwohl als Action kann man ja Smashing Machine bezeichnen, obwohl es ein Drama eigentlich. Ob das eher sowas ist wie The Wrestler hier mit, der so eher so ein Drama? Na, keine Ahnung. Aber ein Superheldenfilm fehlt noch diese Woche. Dann wäre eigentlich fast alles dabei.
Mhm. Das wär's noch.
Okay. Alright. Ja, und was haben wir denn noch so im Angebot? Also Kino-News gab es jetzt diese Woche, hat mich nichts erreicht, aber mich haben ja auch die Charts nicht erreicht. Das heißt, vielleicht arbeitet da gerade gar keiner in der, in der oberen Etage. So, wir gehen mal rüber in den Serienbereich.
Serien.
So, der Chris berichtet von seinem Alltag. Milliardärsbunker.
Ja, genau. Nein, Milliardärsbunker auf Netflix. Kann ich ganz schnell machen, weil ich habe jetzt noch nicht alles gesehen. Ich habe die ersten anderthalb Folgen gesehen. Und es geht, zu Beginn in der ersten Folge geht es eigentlich darum, dass die Welt steht vor einem Krieg. So wird es zumindest uns suggeriert. Es steht richtig Trouble an. Woraufhin eben sehr reiche Menschen beschließen, sich in einen Bunker zu begeben. Es erinnert so ein wenig an eine bekannte Serie oder vielmehr an eine bekannte Spieleserie, die wir, also der Erik noch immer, ich gerade aktuell nicht, sehr viel gespielt haben und auch die Serie sehr gefeiert haben. Es erinnert super stark an Fallout. Und in diesem Bunker gibt's eben alles und die werden da, gehen da rein und starten da quasi ihre neue Existenz oder ihre Überbrückung, bis sie wieder raus können, angelegt für bis zu 10 Jahre, falls irgendwas Schlimmes wirklich draußen passiert. Und es passiert dann draußen auch tatsächlich etwas Schlimmes, weil eine Atombombe geht hoch und natürlich genau an der Nähe des Militärstützpunkts, wo dieser Bunker gemacht ist, und draußen ist demnach alles verwüstet. Das aber nicht so ist, wie es scheint, kommt auch noch in der ersten Folge. Es ist sehr, sehr viel vorgespielt und geschauspielert für die Leute im Bunker. Und da geht es nämlich dann auch schon in Folge 2 weiter, so ein bisschen nahtlos. Da kommt es nämlich zu der Vorbereitung, wieso es diesen Bunker gibt und alles. Und es ist wirklich nicht so, wie es scheint. Und wohin das Ganze führt, ist eine gute Frage. Es ist nur zu 100% krass geklaut von Fallout, also wirklich krass geklaut von Fallout, und geht trotz allem in eine andere Richtung. Also wenn man halt überlegt, schon allein die Anzüge und sowas sind blau gehalten und manche Sachen sehen halt original aus wie bei Fallout. Also das fand ich schon so ein bisschen so.
Ah, deswegen gefällt das, wegen den blauen Anzügen, ich verstehe.
Ja, das ist einfach so, ja, weiß ich nicht. Ich fand es allerdings ganz interessant, ich werde es auf jeden Fall mal weiter verfolgen. Einfach auch, weil ich wissen will, was jetzt da wirklich noch dahinter steckt und was da für ein Aufwand auch getrieben wurde, um eben diesen Schein zu erwecken, der da erweckt wird. Was mich ein bisschen genervt hat in der ersten Folge ist, du hast 4 oder 5 Mal wirklich die Chance, die Serie oder die erste Folge an der Stelle enden zu lassen. Also einfach zack, hartes Ende, richtiger Cliffhanger und alles. Und das macht die Serie nicht. Die erzählt dann nochmal weiter und erzählt sie nochmal weiter und erzählt sie nochmal weiter. Und du denkst, okay, okay. Und das ist halt wie schon so oft, wenn du oft genug sagst, ja, aber jetzt? Nee, doch nicht. Ja, aber jetzt? Nee, doch nicht.
Das nennt sich Edging.
Ja, aber das leiert sich halt dann irgendwann aus. Und das ist schon in der ersten Folge. Weiß ich nicht, ob ich das brauche. Aber ja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Milliardärsbunker auf Netflix. Auf jeden Fall mal einen
Blick. Auf jeden Fall auch reinschauen. Allerdings erst, ich habe gerade mal nachgeschaut, das ist erst in unserer nächsten Folge dran. Fortsetzung folgt in der kommenden Folge. Bis dahin muss ich geschaut haben. Black Rabbit habe ich noch nicht reingeschaut. Call My Agent Berlin. Da habe ich reingeschaut. Ach, siehst du, das kann ich auch noch. Stimmt.
Fällt es. Das steht aber nicht im Dokument, Erik. Ja, ja. Also ich weiß es auch nicht.
Und The Paper, darüber habe ich ja letzte Woche gesprochen. genau. Und das ist dann erst in der folgenden Woche dran. Folgenden 2 Wochen. Wir haben ja 2-Wochen-Rhythmus. Genau. Und da steht auch zum Beispiel, werde ich mal ein bisschen spoilern, also nur die Sachen, die wir da besprechen, House of Guinness. Da will ich unbedingt reinschauen. Weil ich bin ja echt, also ich liebe Dublin, das ist so eine wunderschöne Stadt und Irland überhaupt, also Dublin ist ja so ein bisschen, ist ja wie wenn man sagt, ich mag Frankreich und vor allem Paris, ist halt völlig anders, das restliche Land als, genau, und deswegen, also das ist auch dadurch, dass die Familie Guinness hat so viel für Irland getan, weil die Iren ja gerne trinken und als sie damals angefangen haben, das aufzubauen, diese Brauerei, haben die natürlich sehr viel Geld damit gemacht und haben aber im Gegensatz zu manchen anderen Großmäzenen, haben dann wirklich sehr viel zurückgegeben, sehr viel investiert, Schulen, Bildung und so weiter. Deswegen interessiert mich sehr die Serie, wie sie es aufgreifen. Jo. Ich habe ja auch noch was geguckt, nämlich wie ich vorhin schon erwähnt hatte, Alien Earth habe ich jetzt die letzte Folge geschaut, weil ich mein Disney wieder reaktiviert hatte, obwohl ich hätte es noch schauen können, weil es läuft. Lief eigentlich noch bis Mitte Oktober, aber wo ich dann einmal da drin war in der App und das geklickt habe, ach stimmt, da gibt es ja noch die letzte Folge. Also wir haben ja einen Freund, der ist sehr euphorisch, was das Thema angeht. Ne? Hat's ja, glaube ich, mitbekommen. Wir haben da immer noch so eine aktive Gruppe, wo wir uns früher mal über ein Spiel ausgetauscht haben, dann über ein anderes Spiel und jetzt über einen Film und dann das, über Serie. Zwischendurch war es mal über Star Wars. Ja, und der war schon nach den ersten zwei Folgen, die mir überhaupt nicht gefallen haben, war der schon total euphorisch und angefixt und dachte ich, Mensch, da entweder kapiere ich es irgendwie nicht oder irgendwas, ja. Und ich bin immer noch sehr zwiegespalten. Es hat ein, zwei richtig gute Folgen gehabt. Also eine Folge, wo die Vorgeschichte erklärt wird, was auf dem Raumschiff passiert ist, bevor es auf die Erde abgestürzt ist. Die fand ich großartig. Aber der ganze Rest, diese Kinder, die in Erwachsenenkörper-Androiden transferiert wurden, also die Kinder, die todkranken Kinder, deren Geist in Android und die dann als Erwachsene quasi, aber immer noch sehr kindlich agieren und das war irgendwie alles sehr seltsam, dass die dann reingeschickt werden, Alien zu bekämpfen, diese Kinder und die Sprüche, die dann so fielen und sehr schwierig. Und das Ende, wirklich, sag ich mal, also ich weiß nicht, also so richtig kaputt machen sie das ganze Alien-Franchise damit nicht mit dem Ende, aber richtig überzeugt hat es mich auch nicht, denn das ist ja so zeitlich ein bisschen einsortiert vor dem allerersten Alien-Film. Und da muss ich halt einfach sagen, wenn das da alles schon bekannt war damals, dann ist das, was auf dem Raumschiff dann passiert, die tun ja alle so, als wäre das total neu und selbst manche, die es eigentlich hätte wissen müssen, weil das ja schon Jahre vorher mal auf der Erde passiert ist. Also ich glaube, die machen sich da viel mehr kaputt damit und wenn sie einfach einen richtigen straighten Action-Kracher gemacht hätten mit Alien kommt auf Erde, huiuiui, mal nicht auf einem Raumschiff, mal nicht auf einem contained area, sondern wirklich mal in einem abgeschlossenen Umfeld, sondern wirklich mal auf der Erde, ist wirklich frei, wie der Predator, der da irgendwo unterwegs war. Gibt es ja auch deutliche Parallelen auch, gibt es ja auch sogar Alien vs. Predator als Film und so. Wenn wirklich jetzt mal das Alien als auf der Erde unterwegs ist, frei im Urwald-ähnlichen und so. Ja, aber also ich glaube, sie haben mit Alien Earth zu viel verschenkt, als dass sie damit gewonnen haben, finde ich. Ich bin gespannt, ob es eine Fortsetzung findet. Ich glaube, dadurch, dass das ein Riesenerfolg war, weil jeder hat da reingeguckt, jeder wollte wissen, na, wird das noch gut oder wird es nicht gut? Dadurch hat es natürlich sehr viel Einschaltquote gehabt. Da werden die wahrscheinlich doch noch eine zweite Staffel produzieren, aber dann wird es spannend, weil ich glaube, ich werde in die zweite Staffel aus jetziger Sicht nicht unbedingt reinschauen, aber wahrscheinlich wird es dann so einen großen Bass geben, dass ich sage, oh, ich gucke doch mal rein. Und dann bin ich doch wieder einer, der da geklickt hat. Ja, erzähl mal, Butterfly, was hat's damit auf sich? Ich habe, glaube ich, das Teaserbild schon gesehen.
Butterfly mit Daniel Day Kim und Rainer
Hartes. Genau, habe ich gesehen, haben wir bei Fortsetzung Volk schon besprochen. Jetzt fällt es mir ein, ja.
Ja, ja? Okay, hast du es ganz gesehen oder mal wieder nur
nicht
so
ganz. Ich habe ein paar Folgen gesehen. Und da hatte ich, glaube ich, als ersten Kommentar in unsere Fortsetzung Volk Gruppe geschrieben, man merkt deutlich, dass Amazon die Rechte an James Bond gekauft hat, weil die probieren jetzt selber schon so ein bisschen rum, wie so eine Agentenserie funktioniert. Und das merkst du hier eindeutig.
Ja, jedenfalls David Young, also Daniel Day Kim, David Young ist so ein, gilt er als Geheimagent in dem Fall? Ich weiß es jetzt gar nicht
ganz genau. Ja, der war im Geheimdienst und da ging ja was schief, weshalb er erstmal raus
ist. Ja, aber ist doch so eine Privatdings, ist ja kein Privatdings.
Ja, der ist ja raus, der ist ja nicht mehr, der wurde ja wegen dem Fall, der ganz am Anfang gezeigt wird, wurde ja quasi rausgeschmissen.
Ja, richtig, aber dann ist er kein Geheimdienst, weil es ist ja eine Privatdings dann. Verstehst du, was ich meine?
Ja, er wird ja dann von diesem privaten Unternehmen angeheuert.
Ja, aber das hat er ja mitgegründet.
Hat er das mitgegründet? Da bin ich mir
gerade nicht. Ja, er ist so einer der Gründer von der Organisation, die ihn jetzt jagt. Jedenfalls, er soll irgendwie, er wird vom Jäger zum Gejagten, umgedreht, vom Gejagten zum Jäger erstmal, weil er einer der Agentinnen aufspüren möchte, die er von früher kennt. Er ist nämlich zufällig seine Tochter, die Agentin Rebecca von Rainer Hardesty gespielt. Und ja, es ist so ein schöner Trip eigentlich durch Seoul erstmal oder durch ganz Korea dann auch. Und entwickelt sich so ein bisschen zu einem Katzen-Maus-Spiel, wo eben Vater und Tochter oder Tochter und Vater so ein bisschen sich selbst konfrontieren, so ein bisschen mit ihrem Leben klarkommen müssen, mit ihrer Beziehung klarkommen müssen. Und da, weil die Tochter hat geglaubt, dass er tot ist und schon seit 9 Jahren. Und ja, der Erik schickt mir jetzt gerade noch das ist tatsächlich das, was ich sagen wollte, auf einer Graphic Novel basiert das Ganze. Also da gibt's auch wieder, böse Zungen sagen, eine Comic-Vorlage, aber eine Graphic Novel ist natürlich nochmal was anderes. Und ja, zu erwähnen ist vielleicht noch die Juni, die Piper Perabo, die da diese Organisation leitet und eben versucht, den David Young auszuschalten. Soweit bin ich jetzt in der Serie. Du kannst ein bisschen mehr erzählen.
Ah, okay.
Oder nicht?
Was war da noch? Ja, das ist halt letzten Endes eine Jagd. Also es kommt dann halt noch mehr mit dieser Geheimorganisation. Ja, die haben halt auch einigen Dreck am Stecken und so weiter. Und ja, also es ist eine Action-Serie, da ist nicht so viel, glaube ich. Aber ich dachte mir, dass dir das gefällt, weil deswegen Korea und so, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich wollte dir das mal empfehlen, weil die auch nach
Busan. Ja, wegen Korea hast du es mir empfohlen.
Genau. Ach so, genau. Habe ich dir das sogar empfohlen? Ja, ich
war. Ja.
Ja, genau. Weil man da sehr viel sieht auch, ne? Sehr viel on location gedreht, gefühlt, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie viel da im Studio entstanden ist, aber Busan, da warst du ja auch mal, ne? Und so.
Ja.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass sie da hinkommen, ein wichtiger Questpoint. In der dritten Folge, glaube ich. Genau. Also, ich glaube, weiter habe ich das auch noch nicht gesehen gehabt. Ich fand halt gut, dass dann auch so ein bisschen, also nicht nur die Agentengeschichte, sondern ein bisschen Familiendrama, Familiengeschichte und so weiter. Er versucht halt da noch Leute mit zu retten, denn ihnen ereilt ja die Nachricht, dass da was ist und da muss er sich drum kümmern. Und
ja.
Ist halt wirklich so, ich sag mal so, in Korea wurde jetzt noch nicht so viel gedreht, was jetzt den Westen erreicht hat, sag ich mal so. Train to Busan und sowas und The Host und solche Geschichten und ja, natürlich hier Parasite und solche. Aber es ist halt nicht sehr häufig, dass wir sowas sehen und schon gar nicht solche Action, solche großproduzierten Action-Sachen. Deswegen, das ist vielleicht mal so ein Standort in einem James-Bond-Film oder in irgendeinem anderen Agenten-Film irgendwas. Und da ist mal irgendwie Seoul oder so zu sehen. Aber sonst halt nicht. Und deswegen fand ich es hier ganz schön. Es war sehr frisch alles. Die ganzen Drehorte waren saugut gedreht. Das war das, was ich bei uns in der 14. Volkgruppe meinte mit, ja, die üben schon mal ein bisschen für die James Bond. Also das hat wirklich, das hat aus jeder Pore James Bond geschrien, da die Action-Szenen. Das war wirklich, deswegen, also kann man sich durchaus angucken. Ne? Also es ist wirklich eine kurzweilige Serie, gut produziert, gut gespielt, ist jetzt nicht der ganz große Wurf, also ist jetzt nicht, wo ich sage, yay, da werde ich bestimmt nochmal reinschauen, irgendwann, nee, es guckt mal einmal, findet's gut und das war's dann aber sehenswert auf jeden Fall.
Ja. Gell? Ich gucke auf jeden Fall weiter.
Genau, nicht ganz so sehenswert, also ein bisschen zumindest im Schwäbischen sagt man, glaube ich, es hat ein bisschen Geschmäckle, ist Call My Agent Berlin. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es schon mal irgendwo ein Call My Agent gab, irgendwie Call My Agent Tokio oder keine Ahnung, oder Call My Agent New York oder so, ob das sowas ist wie Haus des Geldes, da gab es ja auch Haus des Geldes da, Haus des Geldes dort und das heißt so komisch, also Call My Agent Doppelpunkt Berlin, deswegen, ja, keine Ahnung, also wahrscheinlich gibt es da irgendwo anders was, wir sehen jetzt halt hier eine Agentur für Schauspieler in Berlin, SchauspielerInnen besser gesagt, in Berlin und das ist alles ein bisschen weird, weil es fühlt sich an wie The Studio, die saugute Serie, die jetzt auch Emmys abgeräumt hat. Es fühlt sich an wie Succession, denn der Mäzen, der alte Leiter, der das Ding aufgebaut hat mit und der die meisten Anteile hat, 60% an der Agentur, der wird das bald abgeben und da entbrennen natürlich schon die Kämpfe um die Nachfolge. Und was war es noch? Ich weiß nicht, da war auch noch irgendwas mit drin. Also sehr viel geklaut und dann ist natürlich so, bei The Studio war es ja zum Beispiel so, dass dann wirklich mal so Ikonen der Filmgeschichte, Martin Scorsese und wer da nicht alles dabei war und irgendwelche großen Namen von Schauspielern. hier ist halt der größte Name, der in der ersten Folge ist, Moritz Bleibtreu, okay. Wir haben halt nicht so viel, ne? Ich meine.
Ja, aber gut, für Deutschland ist schon ein großer Name, Moritz Bleibtreu.
Ja, auf jeden Fall, klar. Aber es fühlt sich halt irgendwie ein bisschen komisch an, sag ich mal, ne? Wenn da, ja, Lukas Grigorowitz spielt noch mit, den kennt man ja aus diesen, den hat er ja mit Moritz Bleibtreu zusammen in diesen Film mitgespielt, wo die da diesen Pizzaservice hatten, wo sie Drogen ausgeliefert haben, wo es zwei Teile gab. Dann Karin Hanczewski, kann ich jetzt nicht, Michael Klammer, der spielt so einen Agenten, den Agenten von Moritz Bleibtreu. Gabriele Scharnitzky, Hauptrolle, also Heike Makatsch hat noch eine kleine Nebenrolle, Jürgen Vogel läuft auch mal durchs Bild, Frederik Lau natürlich auch und ja, es geht dann irgendwie darum, in der einen Folge, da kommt dann eine junge Frau mit längeren roten Haaren, gespielt von Dana Herford, wahrscheinlich von Caroline Herford, die Tochter. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die eigentlich da wollte, das wurde, glaube ich, noch nicht so richtig enthüllt, die sucht jemand dort und rutscht auszusehen in so ein Vorstellungsgespräch rein für die Assistentin von der Sascha, von der Karin Hanczewski und die kriegt dann auch den Job und das ist alles und kommt dann halt so in dieses ganze Getriebe von dieser Agentur rein und sie verplappert sich dann auszusehen mal, denn Moritz Bleibtreu, der will einen Job haben in dem neuen Christopher Nolan Film, der in den Babelsberg Studios gedreht wird mit deutscher Filmförderung und so weiter. Und die wollen das aber an einen Jüngeren geben und keiner traut sich, ihm die Nachricht zu überbringen, weil das irgendwie ganz schwierig ist. Und ja, und dann strugglen sie auch immer rum mit ihren anderen Klienten, die sie da so haben. Und es ist irgendwie ist es so ein bisschen, ja, viel gewollt und wenig gekonnt. Und ich habe ja nun wirklich direkt vorher fast die Serie The Paper zu Ende geschaut, was wirklich so ein bisschen erfrischend, nicht zu Ende geschaut, also bis zur achten Folge, ich hoffe, da kommt noch was, was so ein bisschen erfrischend, so mit Handkamera, so nahe dran, so Mockumentary-Style gedreht ist. Und hier ist zwar auch so gefühlt so dieser Agenturalltag, der so ein bisschen, ja, über die Schulter gefilmt sein soll, aber dann doch wieder in so Kameraeinstellungen wie GZSZ, wenn du weißt, was ich meine. Also wirklich so feste Kamera und dann laufen die Personen und der sagt das und der sagt das. Und dann wird so ein bisschen theatralisch übertrieben auch und wirklich so, es fühlt sich alles nicht echt an. Alles. Und das ist nicht, das ist nicht intentional, also nicht gewollt, dass es sich so anfühlen soll, sondern es sind halt einfach diese deutschen SchauspielerInnen, die halt deutsche SchauspielerInnen sind. Ja, Punkt. Moritz Bleibtreu ist da noch ein bisschen außen vor, denn der hat ja wirklich, der labert einfach rum. Und ich glaube, es liegt auch mit daran, dass die den SchauspielerInnen zu wenig Freiraum gegeben haben. Denn ich glaube, bei solchen Geschichten, solchen Mockumentary oder wie das Studio oder irgendwas, da wird auch viel improvisiert. Oder bei Jerks zum Beispiel, gutes Beispiel für eine deutsche erfrischende Serie, da wird viel improvisiert. Da wird einfach diesen erfahrenen Hasen und Häsinnen, sorry, wird da der Freiraum gelassen, sagt, ey, du bist SchauspielerIn, hier, das ist deine Situation, der kommt zu dir und labert dich deswegen voll. Das ist so ein bisschen deine Richtlinie, was das Ende sein soll, aber der Rest ist einfach mal dir überlassen, lass dir was einfallen. Und die, die es nicht können, die kriegen halt Dialoge vorgeschrieben und müssen sie auswendig lernen. Problem ist nur, dass bei manchen das halt auswendig gelernt klingt oder abgelesen klingt. Und solche hast du halt hier immer wieder drin, ne? Und deswegen, die zündet nicht hundertprozentig. Ich gucke es halt blöderweise trotzdem, weil ich gucken will, wer da noch so dabei ist und was sie da so für Geschichten sich einfallen lassen haben. Denn da spielt halt viel in der deutschen Film- und Kinowelt und das interessiert mich ja per se. Wenn die dann zu den Babelsberger Filmstudios fahren und da wird halt irgend so ein großes Ding produziert und das fühlt sich halt eins zu eins an wie bei The Studio, wo sie da das Ding haben, wo da irgendeiner was sprechen soll und irgendwie mit einem Schwert, mit einem unsichtbaren Schwert, unsichtbare Pumpe oder was, die dann so, ja, ich hoffe mal, dass sie vielleicht noch die Kurve kriegen. Call My Agent Berlin, kann man mal reinschauen, sage ich, wenn man ein bisschen mit Film und Kino was am Hut hat. Nicht allzu viel erwarten, das wird jetzt nicht das neue Studio und schon gar nicht irgendwie, ja. Aber guckst du mal rein?
Ich hatte es tatsächlich vor, weil es mich doch interessiert hat. Und dann hast du angefangen, das zu erzählen, so ein bisschen schon. Und dann
habe ich dir verdorben, tut mir leid.
Nee.
das tut mir leid, das wollte ich natürlich nicht, weil bilde dir mal dein eigenes. Guck mal, denk mal hier, ja, der hat eh keine Ahnung, ich guck das mal selber und dann guck mal rein. Das ist,
ja, du hast ja auch keine Ahnung, das ist ja auch schwierig, aber.
Geht ja nicht lang.
Ja.
Gut, nun zu was völlig anderem. Die Schläferz-Folge der Woche nannte sich in der spanischen Verleihversion Alien 3 mit irgendeinem spanischen Untertitel. Natürlich Alien 3 auf dem Cover und dann irgend so ein, also so ein typischer Mockbuster nennt sich das ja, wenn jemand versucht mit einem großen Namen irgendwie Kasse zu machen. Es ist natürlich nicht Alien 3, sondern nennt sich im Original Biohazard. Und Biohazard, ja, die Gaming-Fans wissen, ja, da gibt es auch ein Game, was so heißt, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ist ein Film von 1985, gedreht von einem Trash-Film-Regisseur, hat eine IMDb-Wertung von 3,7. Sagt schon viel aus. Der Film spielt an genau 3 oder 4 Drehorten, Innendrehorten, die sie hatten. Sie hatten nur die zur Verfügung. Und TV-Spielfilm nimmt das ja immer sehr ernst, die Schläferz. Das heißt, die schreiben da immer die echte Filmbeschreibung hin und geben da auch eine echte Wertung für den Film. Die bewerten natürlich nicht Schläferz als Event. Bei TV-Spielfilm hat der Film einen Daumen nach unten gekriegt und eine Kritik, sehen Aliens dieses Werk, bleiben sie fern. Und da wird zum Beispiel beschrieben, mittels des Mediums Lisa, gespielt von Angelique Pettyjohn, die übrigens später Pornodarstellerin geworden ist. In diesem Film sieht man auch warum. Gelingt es Dr. Williams, lebende und tote Materie zu teleportieren. Beim jüngsten Experiment gelangt ein außerirdisches Wesen auf die Erde, das bald eine Blutspur durch Kalifornien zieht. Im Kostüm des Aliens steckt der 7-jährige Sohn des Regisseurs. Ja, das stimmt sogar. Der Zusatztitel, der spanische, hieß übrigens übersetzt, spüre es, fühle es, fürchte es, sei besorgt. Ja, ein Alien-Imitat aus dem Jahre 87. Ja, bei Schläferz heißt es übrigens selbst, das Alien spielte sein damals 5-jähriger Sohn. Also sind sich alle nicht so ganz einig, ist er 5, ist er 7. Aber hier steht noch Zusatzinfo, der einstige Hollywood-Star Aldo Ray, der die Hauptrolle spielt, musste vor jedem Drehtag ausgenüchtert werden. Fest steht, euch wird das Blut in der Birne gefrieren. Und der war wirklich richtig übel, der Film. Also wo die teleportieren dann irgend so ein Alien, weil da so ein Medium ist und die können das dann irgendwie quasi, das Medium kann Sachen aus anderen Dimensionen herholen. Also da haben sie so eine Maschine und dann wird das physisch materialisiert und das ist dann halt auf der Erde und dieses Alien sieht einfach so scheiße aus und das ist einfach ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz furchtbar. Also ein typischer Schläferz, den man auch wirklich nur mit Schläferz gucken sollte, diesen Film, weil ansonsten ist einfach unerträgliche Scheiße. Aber diese ganzen Kommentare und die Community ist einfach herrlich, die dahinter steckt und deswegen immer wieder empfehlenswert. Und ich gucke mal ganz kurz, was diese Woche... Oh, diese Woche kommt ein Film, den habe ich schon gesehen. Den habe ich schon gesehen. Der heißt Zombie Shark. Den habe ich schon gesehen. Oh Gott. Zusatztitel The Swimming Dead.
Oh Gott.
Also nicht The Walking Dead, sondern The Swimming Dead. Den habe ich tatsächlich gesehen. Der lief mal irgendwo im Fernsehen, auf Sci-Fi oder irgendeinem Sky-Kanal. Ja, der war echt scheiße, fand ich auch. Habe ich, glaube ich, sogar hier schon mal besprochen. Also es wird natürlich cool, den nochmal mit Schläferz zu sehen. Mal gucken, was die da alles rausgearbeitet haben. Die fassen ja auch am Anfang den Film immer so schön zusammen und verkleiden sich dann als die Schauspieler, die da, wenn ja immer mal so der Film pausiert, dann sieht man Rütter und Kalkofe, die sich verkleidet haben und ist einfach total lustig. Sehr gut. Ich bin dabei. Zombie Shark diese Woche. Wenn ihr was mit Haifilm haltet, schaut rein. Der ist wirklich herrlich scheiße. Okay, ich überfliege mal ganz kurz die Serie Neustarts der Woche, ob da irgendwas dabei ist. Jetzt 28. ist heute, das heißt, wir gucken mal hier anfangen. Nee, das hatten wir schon. Nee, das war gestern. Auf Netflix startet was, das heißt Rivalries. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, was das ist. Könnte was sein. Nee, so namensmäßig startet nichts Besonderes. Nee, nichts. Vielleicht nächste Woche wieder was dabei. Dann sind wir durch für heute, oder?
Ich denke.
Ja, cool. Dann sehen wir uns alle morgen in der Sneak Preview in den Innenstadtkinos Stuttgart. Jawohl, 20.30 Uhr geht's los. Kauft euch rechtzeitig Tickets online. Und da gibt's auch was zu gewinnen beim Chris am Anfang. Und dann schauen wir mal. Da kommt bestimmt dieser relativ entspannte französische Film. Der wird bestimmt gut. Ja, bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Hier ist High Alarm.
Oh Gott.
Das kommt dann nächste Woche wieder.
Also du.
Also du hast von mir geträumt?
Ja, ich habe von dir geträumt. Und zwar bei dir vor der Türe stand der Zoll.
Oh nein.
Doch, die Zollbehörde stand bei dir. Weil,
deswegen diesmal.
Ja. Weil AliExpress. Deine Mutter hat dir ein Schwert geschickt. Und zwar ein Excalibur-Schwert. Und das musste man jetzt noch verzollen. Und, und zwar ganz dringend. Mit irgendeiner fünfstelligen Summe. Und die solltest du sofort auftreiben. Weil sonst wühlen sie mal in den Berg von Akten über dich und alle deine Verbindungen in andere Richtungen. Und dann habe ich nur gesagt, ja, aber VPN ist doch sicher. Und hast du gesagt, ich so, du Scheiße.
Ein wilder Traum hier.
Ja, komplett. Also, falls du irgendwie ein Excalibur-Schwert hast, nee, bitte verzeihen.
Ich habe nur ein Lichtschwert.
Nein, Excalibur.
Das habe ich sogar tatsächlich auch mal bei AliExpress bestellt. Aber das ist sau gutes Ding. Also viel ist ja Schrott, was man da bestellt, ne? Und ich habe mich schon gewundert, dass das wirklich hat irgendwie 80 Euro gekostet, was viel ist für so AliExpress-Zeug.
Ja.
Aber das sah in dem Video ganz gut aus. Und normalerweise ist das dann irgendwelcher Müll, den du kriegst. Ach, das ist richtig gut, ey. Das ist so, kannst du verschiedene Lichter einschalten und es ist richtig durchgehen. Und das hat so ein ganz festes Plexiglas-Ding, also damit könntest du sogar theoretisch fechten, also ohne dass was kaputt geht. Und der Griff ist auch aus richtig Metall, also richtig aus Metall, einem Stück so gefräst und so, das sieht richtig gut und liegt gut in der Hand. Hm.
Cool.
Ja, aber sonst.
Ja, aber ist da dein Excalibur-Schwert bitte noch verzollen.
Das Excalibur, und das steckt hier irgendwo fest, ich krieg's nicht raus zum Verzollen. Du weißt, dass jetzt alles in der Outtakes geht, ja.
Oh, bitte nicht.
Bis bald im Kinocast.